Wir grüßen uns, meine Lieben, ganz herzlich heute Abend. Ich bin so begeistert über ein jedes, das ich hier sehe heute Abend. Ich weiß noch, als die Deutschen Weltmeister geworden sind im Fußball vor vielen Jahren, da habe ich in Pforzheim evangelisiert. Und Freunde, ich konnte mit meinem Auto da durch die Stadt fahren, es war kein Mensch auf der Straße. Aber es war interessant, ich hatte ziemlich Menschen in meinem Saal, wo ich evangelisierte, und 5 Menschen sind gläubig geworden an diesem Abend. Und jetzt bin ich auch begeistert, wenn ich euch heute sehe. Wir wollen ganz, ganz viel von unserem Herrn erwarten. Meine Freunde, ich weiß noch, als einer mir sagte, Nein, mit der Offenbarung des Johannes habe ich nichts zu schaffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich auch nicht. Es ist nämlich die Offenbarung Jesu Christi, nicht die des Johannes. Der Johannes, der war nichts anderes als der Schreibknecht. Und dann sagt er mir, ja, aber diese ganzen schrecklichen Dinge, diese Gerichte und all das, da kann ich nichts mit zu tun haben. Und Freunde, dann habe ich zu ihm gesagt, nein, das ist nicht nur die Offenbarung, sondern ich denke jetzt dabei an einen ganz einfachen Fischer. Freunde, dieser einfache Fischer ist zum Apostel geworden. Es ist Petrus, und dieser Petrus, der hat uns 2 Briefe hinterlassen. Und Freunde, wenn ich es da lese, dann ist das einfach interessant. In seinem 2. Brief, im 3. Kapitel, da lese ich einmal den Vers 10. Da sagt er, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Sondern das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Jawohl, Gericht kommt. Wir sehen jetzt das in diesem 6. Posaunengericht an. Freunde, wo wir die Frage wirklich stellen, ist das ein Weltkrieg? 2 haben wir schon hinter uns, im 20. Jahrhundert. Und Freunde, wenn ich an den 2. denke, den ich irgendwie noch als Jüngling miterlebt habe, als ich da im Ostring wohnte, da in Bern, und auf dem Balkon die Bomber erlebte, die da über unser Haus brüllten. Das war schrecklich. Und ich wusste, jetzt sind die beladen mit Bomben und lassen diese Bomben dann über der Grenze runter. Einmal haben sie Schaffhausen noch erwischt, indem sie meinten, sie seien schon in Deutschland. Der 2. Weltkrieg, die Millionen von Menschen, die umgekommen sind. Freunde, ja, gibt es einen Dritten? Und dann haben wir jetzt die Frage, die wir uns stellen, werden wir das erleben oder werden wir das nicht erleben? Wir erwarten ja die Zukunft des Herrn, ich habe es gelesen. Und wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das alles wird kommen, Freunde. Also ich schlage jetzt einmal die Offenbarung auf, Kapitel 9. Und hier lese ich die Verse 13 und 14. Offenbarung 9, Vers 13 und 14. Der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprachen zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volkes war viel tausendmal tausend. Und ich hörte ihre Zahl. Ich hörte ihre Zahl. Unglaublich. Und jetzt möchte ich einmal sagen, Freunde, sehr viele Bibelausleger sind überzeugt, dass dieses Schreckliche in die Zeit des Antichristen gehört, in die Zeit der großen Trübsal, dass wir das nicht erleben, dass für uns eben, wie wir gelesen haben in diesem zweiten Petrusbrief, dass dieser Herr für uns wie ein Dieb in der Nacht kommt und dass wir nicht zum Zorn gesetzt sind, sondern um die Glückseligkeit zu ererben. Und das sind die anderen, die sagen, nein, das wird einmal sein zur Zeit der letzten Posaune, dann werden wir entrückt und so weiter. Freunde, jeder sei seiner Meinung gewiss. Und ich muss euch sagen, ich kenne beide Argumente von beiden Seiten. Und es gibt Dinge, die wollen wir offen lassen. Wir lassen es auf uns zukommen. Hauptsache, wir sind bereit an diesem Tag. Wir haben es begriffen und verstanden, dass es einfach wichtig ist, dass wir am ersten zum Reiche Gottes schauen, zum Reiche Gottes gehören und dass wir einen Schatz im Himmel haben, dass wir jetzt schon in der Lage sind, in diesem Gebetsleben zu leben. Unser Wandel ist im Himmel. Wir sind in dieser Erwartung auf unseren Herrn hin. Und dann die anderen, die sagen, nein, nein, wir müssen durch die ganze große Trübsal hindurchgehen. Auch ihre Argumente kenne ich. Das meine ich aber, dass das nicht wahrscheinlich sein wird, nach meiner Erkenntnis. Meine Freunde, wenn wir jetzt hier weiterlesen, dann sind wir erstaunt. Das sind unwahrscheinliche Dinge, was da aufgezählt wird. Aber wir müssen uns einmal vorstellen, der Apostel, der hatte diese Worte gar nicht. Flugzeug, Panzer, Kriegsschiffe, was das alles gibt jetzt, diese Drohnen da, die da fliegen, ohne dass jemand drin ist und Verderben bringen können. Das alles hat es doch nicht gegeben, Freunde. Er versucht das, was er jetzt gesehen hat, in seiner Vision irgendwie zu erklären. Und ich möchte eben doch mit euch jetzt das einmal lesen, Freunde, wie er das sieht, wie er das jetzt versucht, mit seinen Worten, mit seinem Vokabular klarzumachen. Ich sah die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und bläuliche und schwefelige Panzer und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Freunde, wir haben es hier mit dem Aufmarsch der Heere zu tun. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter und mit denselben taten sie Schaden. Was sollte der Mann mit diesem Erlebten, mit diesem Gesehenen jetzt anfangen? Er versucht es mit seinen Worten zu erklären. Freunde, ein Aufmarsch, ein schrecklicher Krieg. Ein Drittel der Menschheit geht zugrunde. Ich meine, wir sind da nicht mehr dabei, denn wir sind nicht zum Zorn gesetzt und wir werden die Hochzeit des Lammes feiern, Freunde. Der Herr Jesus wird mit uns das Abendmahl nehmen. Aber wir sind einfach geborgen in seiner Hand, das wissen wir, was da kommen mag. Du bist in ihm drin und nichts kommt an dich heran, was nicht an ihm vorbeigegangen ist. Und Gott hat mit dir Gedanken des Friedens. Und wenn ich jetzt an Deutschland denke, Freunde, an den schrecklichen Zweiten Weltkrieg, wie viele Menschen habe ich im Laufe der Jahre getroffen, die mir erzählt haben, wie Gott sie durchgetragen hat. Auch auf der Flucht, die manchmal schrecklich gewesen ist. Wie Gott geholfen hat, wie sie gebetet haben und in Zuversicht dann vorwärts gingen und einfach wussten, ich bin in der Hand Gottes und Gott kennt mich und er sieht mich und er will mir helfen. Und ich bin ein Kind Gottes. Geborgen und verborgen in seiner Hand. Meine lieben Freunde, das wissen wir. Ich komme jetzt zu einem anderen Vers, zum 20. und 21. Und das ist etwas ganz Schreckliches, was ich jetzt hier lese. Und die übrig gebliebenen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen und silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Und taten auch nicht Buße, pass nun auf, für ihre Morde, für ihre Zauberei, Okkultismus, Hurerei und Dieberei. Für das alles taten sie nicht Buße. Wenn ich natürlich jetzt hier diese Worte lese da, Morde, Zauberei, Hurerei, Dieberei, ja, dann könnte man sagen, das ist an der Tagesordnung. Es ist unwahrscheinlich, wie das überhand nimmt und so weiter. Wir sind doch da in dieser Zeit drin. Freunde, das muss nicht unbedingt sein. Das hat es immer gegeben, aber immer schlimmer. Die ganzen Gerichte nehmen ja zu. Zuerst haben wir es zu tun gehabt mit diesen Siegelgerichten, mit diesen, und dann nachher, meine Freunde, sind wir jetzt schon bei den Posaunen. Jetzt kommen wir dann noch zu den Schalen. Aber wir sind in der Hand unseres Gottes geborgen, und das macht mich glücklich und das macht mich froh. Interessant, Freunde. Wenn hier steht, sie taten nicht Buße, dann ist das ein Beweis, dass es also noch möglich ist, möglich gewesen wäre, Buße zu tun. Das bedeutet, wenn auch die Gemeinde Gottes weg ist, irgendwie der Geist Gottes ist eben doch da. Sie hätten Möglichkeit gehabt, Buße zu tun. Wir sehen ja, dass es eine unzählbare Schar gibt, die gläubig werden in der Zeit der großen Trübsal. Das steht ganz klar in der Bibel, die dreifache Engelsbotschaft. Menschen, die das sehen, die das erleben, die das annehmen, die sich zu Gott jetzt hinwenden. Hier tun sie überhaupt nicht Buße, für gar nichts. Und dann haben wir noch die dritte Erweckung. Freunde, ich werde darauf kommen, wir machen ja weiter mit der Offenbarung. Wenn diese zwei Zeugen dann plötzlich auferstehen werden, ich werde darüber predigen, dann geben die Menschen Gott die Ehre. Also es wird wieder eine Erweckung geben. Das finde ich eben wunderbar. Freunde, Buße. Ich habe das griechische Wort dafür. Es heißt Metanoia. Umsinnen. Umdenken. Buße tun. Bereuen, zum Herrn kommen, sich reinwaschen lassen mit seinem kostbaren Blut. Wir glauben an die Blutstheologie, Freunde. Wir lassen uns vom Blut der Jesu reinwaschen. Das ist so ein gewaltiger Gedanke, das Blut Jesu. Und dann kommt noch das Wort unseres Zeugnisses dazu. Wir können es ja nicht lassen. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir zeugen von unserem Herrn. Wir sind eben einfach da. Wir sind Salz. Wir kämpfen gegen die Fäulnis in dieser Zeit. Freunde, wir sind Licht, weil wir uns aussetzen, weil der Herr Jesus uns andauernd anstrahlt, können wir reflektieren. Also wir sind da. Und wir können den Menschen heute sagen, tut Buße, umsinnen, umkehren. Freunde, dieses Wort Metanoia kommt 6-mal vor in den Briefen aus dem Himmel, in den Sendschreiben, Kapitel 2 und Kapitel 3, 6-mal. Und ich bin überzeugt, heute leben wir in der Zeit von Laodicea. Und dieser Gemeinde dort sagt Gott, tut Buße. Kehrt um. Wenn ich sage 6-mal, dann muss ich euch gestehen, dass eine Gemeinde nicht Buße tun muss. Und ich will euch sagen, was für eine Gemeinde das ist. Es ist die Gemeinde Philadelphia. Ich wiederhole, jetzt leben wir in der Zeit von Laodicea, aber es gibt jetzt auch den Brief an den Boden der Gemeinde in Philadelphia. Und Philadelphia gehört auch in die Endzeit. Und zwar deshalb, weil Jesus sagt, ich komme bald. Das sagt er dieser Gemeinde und Laodicea natürlich auch, tue Buße. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er will uns reich machen, er will uns helfen, er will uns weiterhelfen. Ich habe gedacht, ich muss heute Abend, weil der Brief an diese Gemeinde die Ausnahme ist, dass hier diese Gläubigen nicht aufgefordert werden, Buße zu tun, dass ich diesen Brief einmal lesen will. Dem Boten der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Ich weiß deine Werke. Ein Kompliment. Und jetzt gibt er dieser Gemeinde, meine lieben Freunde, die offene Tür. Niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ist das nicht fantastisch? Diese Gemeinde, das ist nicht die große Masse. Du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort behalten. Meine Freunde, das sind die Menschen, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die nicht der Meinung sind, ja, da in dieser Bibel, da ist ein bisschen Gottes Wort enthalten, aber da sind so viele Widersprüche drin und so viele unmögliche Geschichten und so weiter. Und diese Wunder, das können wir doch im 20. Jahrhundert nicht mehr glauben. Das gibt es doch gar nicht. Meine lieben Freunde, die sind nicht gemeint. Die gehören nicht dazu. Zu dieser Philadelphia gehört die Gemeinde, die Menschen, die wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Du hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist auch etwas Wichtiges, Freunde. Wir stehen zum Wort Gottes. Wir stehen zu Jesus. Wir geben zur richtigen Zeit Zeugnis. Freunde, nicht einfach, weil wir reden müssen. Nein, nein. Aber zur richtigen Stunde gibt uns der Herr das rechte Wort im rechten Moment bei einem Menschen, den er dir zukommen lässt. Er kommt auf dich zu und dann kannst du Zeugnis geben. Freunde, wir sind einfach da in dieser Welt jetzt als Minderheit. Du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort behalten. Da wollen wir dranbleiben. Ich kann sein Wort nur behalten, Freunde, wenn ich sein Wort kenne. Das bedeutet, ich muss mich erfüllen lassen von diesem wunderbaren Gotteswort. Als wir es hierher fuhren, habe ich der Sonja gesagt, ich bin wieder so tief berührt über diese Offenbarung. Es ist eine solche Fülle, Freunde. Ich glaube, wenn ich die 100 Jahre studieren würde, hätte ich das Gefühl, sie ist neu. Sie spricht so auch in unsere Zeit hinein, in den Zeitgeist hinein. Wenn wir vielleicht bei all diesen Dingen nicht mehr dabei sind, so sehen wir doch, wie sich alles anbahnt. Schaut einmal. Es bahnt sich an. Wir kommen hin Wir leben im gottlosesten Kontinent, Freunde. Das ist Europa. In Asien haben wir zum Teil Erweckungen, in Afrika. Es geschehen noch Wunder und Zeichen, aber hier, Freunde, hier haben wir so eine Not. Jetzt wollen wir nicht auswandern, das wollen wir nicht. Wir sind hier, wir wollen hier jetzt zeugen, wir wollen hier sein und leben und mit unserem Gott vorwärts gehen. Aber es ist schwierig, jetzt sind wir dankbar für jeden Menschen, der dazugehört. Meine Freunde, soll ich von der kleinen Herde reden? Der breite Weg, da lässt sich alles so wunderbar bewegen. Man kann so vorwärts gehen. Och, und da ist wunderbar. Es geht angenehm abwärts. Man braucht sich nicht anzustrengen. Und dann der schmale Weg. Ich denke an das Bild von Bunyan und sein Buch. Ja, da ist kein Platzmangel, da kann man sich auf den Weg machen, da ist kein Gedränge, aber es geht Himmel an. Und meine lieben Freunde, wisst ihr, ich möchte das einmal sagen, es geht mir und uns, den Verkündigern, die versuchen, das Wort Gottes auszulegen, zu predigen, ohne dazu zu tun, ohne hinwegzunehmen. Es geht uns darum, dass wir die Vollzahl einbringen, dass wir eine Seele retten können, dass wir Frucht bringen, Freunde. Johannes 15, viel Frucht, dass wir am Rebstock bleiben, wir sind die Reben, und dass wir diesen Saft bekommen. Und er will dich gebrauchen. Meine lieben Freunde, ich bin überzeugt, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich hier von ungefähr 20 Gaben. Und ich bin überzeugt, dass ein jeder wiedergeborene Mensch zu einer lebendigen Hoffnung wenigstens eine Gabe hat. Und ich möchte dich einmal fragen, weißt du, was für eine du hast? Jemand hat mir gesagt, ja, Herr Reichenbach, ich muss darüber beten, damit ich erkenne, was für eine Gabe ich habe. Und dann habe ich gesagt, ja, tun Sie das, beten Sie. Und wenn Sie dann erkennen, welche Gabe Sie haben, für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Wir sind ja eine Leibesgemeinde, er das Haupt, wir die Glieder. Wenn Sie dann wissen, welche Gabe Sie haben, dann beten Sie, dass der Heilige Geist Sie bereit macht, diese Gabe auch einzusetzen im Reich Gottes, Frucht zu bringen. Oh, ich freue mich jetzt. Jetzt wird's größer. Wir können wieder mit 100 Menschen zusammen sein. Es wird sein, dass wir plötzlich mehr noch haben können. Überleg dir einmal, was für einen Menschen du einladen könntest. Bete für diesen Menschen zuerst. Tu ihm etwas Liebes. Und dann wird Gott dir helfen. Und das wird fantastisch werden, ich sag dir. Dann wirst du ein glückseliger Mensch, wenn du weißt, jetzt habe ich mehr gewonnen als alles Gold und Silber dieser Welt. Eine Seele. Dann hast du die ganze Welt gewonnen. Das ist so etwas Kostbares. Also, meine Freunde, ich lese weiter. Siehe, ich werde geben aus des Satanas Schule, Synagoge, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und jetzt kommt's. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde, der Versuchung, die kommen wird über die ganze Welt, über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Und jetzt komme ich zum Vers 11, der mir beweist, dass Philadelphia auch in die Zeit von Laodicea hineinreicht. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, der Siegerseiende, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommen wird, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen, und jetzt komme ich zum letzten Vers. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Freunde, warum muss Philadelphia keine Buße tun? Warum? Freunde, weil Philadelphia Bruderliebe heißt. Bruderliebe. Meine Freunde, auf das kommt es an. Ich kann euch Folgendes sagen. Jetzt in dieser Corona-Zeit ist der Teufel herumgegangen, und er geht jetzt noch herum, Gemeinden zu spalten. Es ist unvorstellbar. Wegen Bagatellen, zum Beispiel wegen dieser Sache, die wir da ins Gesicht nehmen müssen, da gibt es Gemeinden, die spalten sich. Einer sagt ja, singen mit der Maske ist Gott ein Gräuel. Die Gemeinde will sich spalten. Diskussion. Ich will euch etwas sagen, Gottes Kinder. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Nur du hörst sein Brüllen nicht. Das ist in einer anderen Frequenz. Und er geht umher, Freunde, aus einem ganz besonderen Grund. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er weiß es. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Philadelphia, Bruderliebe, Menschen, die erfüllt sind von Gott. Und Gott ist Liebe, Gott ist Agape, erfüllt von dieser Liebe. Galater 5, Vers 22, ich weiß, ihr wisst das, ich habe das schon oft gesagt. Dieses Erfülltsein von ihm, vom Heiligen Geist, der dritten Person, der Dreieinigkeit. Freunde, der vervollständigte Christus, der vervielfältigte Christus, das ist so etwas Wunderbares. Er kann in Tokio sein, er ist heute hier in Bern, er kann in New York sein. Jesus Christus ist allgegenwärtig, durch den Dritten, durch den Heiligen Geist. Er ist ansprechbar. In deiner Wohnung kannst du mit ihm reden, er ist da. Dann höre zu. Schlag die Bibel auf, bete, dass der Geist Gottes dir den toten Buchstaben lebendig macht, dass du plötzlich etwas Neues erkennst in diesem fantastischen, wunderbaren Buch. Das ist so wichtig. Meine lieben Freunde, Ich möchte jetzt noch einen Vers lesen im 2. Petrus 3, den Vers 18. Ich bin wieder bei diesem einfachen Fischer. Lest doch einmal seine Briefe. Es ist so gewaltig. Wisst ihr, was hier steht? Es ist nämlich der letzte Vers von seinem 2. Brief. Wachset aber in der Gnade. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Und jetzt hört er auf mit dem Wort Amen. So sei es. Wachset aber. Und wisst ihr, meine Lieben, jetzt in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, möchte ich dir sagen, was für dich wichtig ist. Und damit komme ich zum Schluss, Freunde. Etwas ganz, ganz Wunderbares. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist da. Merk dir das. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Das ist so etwas Herrliches. Das gehört dir. Pandemie hin, Pandemie her. Es gehört dir, dieses wunderbare Wort. Du hast den guten Hirten. Er kennt seine Schafe. Du kennst ihn. Du kennst ihn, wenn er mit dir reden will. Und ich gebe dir noch etwas für diese Zeit, in der wir leben. Ich gebe dir noch etwas. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen zudecken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die Mittage verderbt. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Ich wünsche mir, Freunde, dass ich zu denen gehöre, die bleiben. Und ich wünsche dir, mein Bruder und meine Schwester, dass du bleibst unter diesem Schatten. Meine Freunde, wir dürfen uns freuen. Ach, ich denke da an die Adler. Jawohl, wisst ihr, meine Lieben, ich will euch etwas sagen. Ich komme ja jetzt gerade von Hannover zurück. Ich habe am Telefon meiner Frau gesagt, du Sonja, jetzt wird es Zeit, dass wir ein neues Gefieder bekommen. Es muss wieder wachsen. Wir müssen wieder auffahren wie Adler. Wir müssen wieder jung werden. Mit diesem Gott können wir. Seine Kraft ist in uns mächtig. In den Schwachen. Wir sind schwach, aber er ist groß und stark. Und er will dir helfen und dich erfüllen. Und er möchte, dass du glücklich bist. Bist du glücklich? Der Herr möchte das. Halte fest. Seid fröhlich alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes an euch. Und das schenkt er und wirkt es in dir. Und du darfst sogar mit dir selber Geduld haben. Er will dir weiterhelfen. Und ich freue mich darüber. Und ich freue mich, meine Lieben, über den nächsten Sonntag. Ich freue mich. Da kommen wir jetzt zum nächsten, Freunde, zu einer Parenthese, wo wir plötzlich sehen, wie die Zeit stillsteht. Eine Parenthese. Du, da muss einer ein Buch essen. Und das bewirkt in ihm etwas Gewaltiges, etwas Gewaltiges. Wenn du Gottes Wort aufnimmst, isst, wenn es in dir Gestalt ergreift, dann ist das wunderbar. Meine Lieben, denke daran. Meine Schafe hören meine Stimme. Und, was denn? Sie folgen mir nach. Das schenke der Herr. Amen. Vater im Himmel, ich preise dich aus tiefstem Herzen. Ich danke dir für diesen Brief an diese Gemeinde in Philadelphia. Und Herr, wir möchten zu denen gehören. Du hast ihnen gesagt, ich komme bald, jawohl. Wir möchten zu dieser Gemeinde gehören, wo Liebe ist. Agape. Wir danken dir für die offene Tür, die du uns gibst. Und niemand wird sie zuschließen können. Sie ist offen. Und jetzt geh du durch die Reihen, Herr. Und lege du deine segnende, heilende, stärkende Hand auf die Häupter meiner Lieben. Und begleite du ein jedes nach Hause, uns auch, die Sonja und mich, wenn wir wieder ins Zürichgebiet gehen, Herr. Ich danke dir. Und wir freuen uns, dass wir dein Wort haben. Und dass wir es bewahren dürfen, dein Wort. Und dass wir die Krone haben. Und diese Krone des ewigen Lebens, die wollen wir bewahren, dass sie uns nicht gestohlen wird. Herr, du hast uns zu Priestern und Königen gemacht, Königspriester. Hilf, dass wir uns als solche bewegen. Aber wir wissen es, ohne dich können wir nichts tun, aber du hilfst uns. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Herr, wir schauen dich an und wir danken dir. Amen. Kommt gut heim, ihr Liebe, und Gott befohlen. Und ich freue mich schon und wartet für eine ganz große Sache am nächsten Sonntag.